Herzlich willkommen zu unserem Geschichte-Podcast Porzellanfuhre.
Wir, das sind Anna,
Willi
und Lena,
laden euch dazu ein, mit uns durch verschiedene Epochen zu reisen und pikanten, unterhaltsamen, oft auch kuriosen Themen zu lauschen.
Und jetzt einsteigen und zuhören. Heute machen wir eigentlich was Neues, Kinder.
Eine neue Interpretation.
Genau, das ist eben ungewöhnlich, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, dass wir eigentlich nochmal über ein Thema sprechen, mit dem wir uns bereits beschäftigt haben. War aber unsere erste Folge. Ein guter Versuch. Aber wir wollen es heute einfach nochmal ein bisschen besprechen, vor allem, weil wir in der Zeit weiter recherchiert haben und ein paar neue Informationen herausgefunden haben.
Also für alle, die die erste Folge vielleicht noch nicht gehört haben oder jetzt nicht zurückscrollen wollen, um wen wird es gehen genau?
Um Kaiserin Elisabeth und Alfred Kurniak, Edler von Schreibendorf.
Man könnte meinen, dass die Verhältnisse relativ gut geklärt sind. Kaiserin Elisabeth, also die Kaiserin von Österreich, und Alfred Kurniak, der in der gängigen Literatur, so er überhaupt vorkommt, erwähnt wird, meistens als ein Stalker dargestellt wird, als ein geistig umnachteter, ja, ein Verrückter. Wenn man sich die Situation ein bisschen genauer anschaut, das Verhältnis der beiden allerdings, und da gibt es ein paar interessante Daten, Überlieferungen von beiden Seiten, könnte man vielleicht doch ein bisschen was anderes herauslesen. Und das wollen wir heute tun und dann versuchen, auch ein bisschen zu interpretieren und zu besprechen.
Ja, wenn man die gängigen Biografien durchliest, liest man schon eigentlich den Namen einmal meistens, weil es wird meistens mit ein, zwei Sätzen abgehandelt.
Genau, das liegt vor allem daran, dass es nicht so einfach ist, überhaupt an die Informationen zu kommen. Es ist so, es gibt ja das poetische Tagebuch von Kaiserin Elisabeth. Das wurde herausgegeben von Brigitte Hamann. Und das poetische Tagebuch ist im Prinzip der literarische Nachlass der Kaiserin. Also sie hat damals verfügt, dass 60 Jahre nach ihrem Tod diese Gedichte veröffentlicht werden. Das ist dann nicht passiert, zumindest nicht direkt nach 60 Jahren, sondern einige Jahre später. Grund dafür war auch, dass eben die Geschichte mit Alfred in diesen Gedichten, ja, die Geschichte eben verpackt wurde, sage ich jetzt mal. Also sowohl seine Briefe waren in dieser Kassette enthalten, die sich in der Schweiz befindet, aber eben auch die Gedichte dazu. Also Elisabeth hat das Ganze dann in Gedichte umgewandelt, sage ich jetzt mal. Um diese Gedichte aber zu verstehen, hat sie diese Briefe dazugepackt. Es gab dann die Diskussion, wie wichtig sind diese Briefe überhaupt für die Publikation. Vor allem ging es darum, nicht das Bild der Kaiserin zu zerstören, weil man eben gesagt hat, das ist eine Liebesgeschichte gewesen, es ist eben eine außereheliche Geschichte gewesen. Das heißt, zerstört es nicht irgendwie das Image der tollen, ewig unnahbaren Kaiserin, wie auch immer. Und ja, auch so glücklichen Ehe mit Kaiser Franz Josef. Also zu dem Zeitpunkt hat man das ja noch ein bisschen anders dargestellt als heute. Und dadurch hat sich das Ganze eigentlich verzögert. Und auch Brigitte Hamann, die Historikerin und im Prinzip ja bis heute das Standardwerk über Kaiserin Elisabeth auch geschrieben hat, fand auch, dass diese Briefe eigentlich nicht notwendig sind oder nicht wichtig genug, um die jetzt auch noch abzudrucken. Also sie hat gemeint, die Gedichte reichen. Wir finden aber, dass das der Wille von Kaiserin Elisabeth war, dass die eigentlich dabei sind, um die Geschichte auch zu verstehen und dass man eben auch sieht, sie hat diese Gedichte nicht irgendwie frei erfunden, sondern das Ganze basiert eigentlich wirklich auf den Briefen von Alfred Kurniak. Beziehungsweise haben die zwar nicht nur Briefe geschrieben, sondern eben auch ein sogenanntes indisches Märchen. Mhm. Aber eigentlich steht dieses Märchen für die Geschichte zwischen den beiden. Also das Ganze wurde ja nur so verpackt, dass sich dadurch eine andere Welt öffnet. Mhm. Fassen wir das jetzt mal so für den Moment so zusammen.
So ein bisschen verklausuliert. Es ist vielleicht auch ein bisschen einfacher, Dinge zu sagen einem Menschen, dem man persönlich sehr nahe steht, wenn man es eben in Gedichtform bringt oder versucht, da irgendwie literarisch was zu verarbeiten. In dem Fall eben das sogenannte indische Märchen, das der Herr Kurniak aufgesetzt hat, das heute nur mehr rudimentär vorhanden ist. Also das ist kein ganzes abgeschlossenes Märchen, sondern das sind ein paar A4-Blätter, könnte man heute sagen, wenn man es überträgt, erhalten geblieben. Und vielleicht tut man sich da leichter, wenn man Gefühle ausdrückt, wenn man eben irgendwelche Annäherungen machen möchte, Emotionen, dass man das halt so verklausuliert und ein bisschen umschreibt. Interessant ist, dass, wie du, Lena, eben eh schon erwähnt hast, dass Elisabeth diese Briefe vom Herrn Kurniak in ihren literarischen Nachlass explizit mit eingebracht hat. Sie hätte auch viele andere Dinge überliefern können, sie hätte auch viele andere Schriftstücke da hineinpacken können. Tut sie nicht, es sind wirklich explizit diese Dinge und ich persönlich könnte daraus mal interpretieren, dass da eine gewisse Wichtigkeit für sie vorhanden war. Wie auch immer sich das jetzt
tatsächlich genau, egal in welche Richtung, irgendwie war ihr das ein Bedürfnis, dass die auch wirklich
erhalten
werden. Ja, und auch veröffentlicht werden.
Und veröffentlicht werden, was sie ja nicht wurden. Also die Briefe, die Gedichte Elisabeths, wir wissen das, poetisches Tagebuch kann jeder lesen, der das gerne möchte. Die entsprechende korrespondierenden Briefe von der anderen Seite, also Alfreds Seite, sind bis heute nicht veröffentlicht worden, weil sie eben teilweise als nicht wichtig interpretiert wurden, teilweise, weil es vielleicht als Peinlichkeit auch angesehen wird, bis heute. Und das finde ich irgendwie schade, vor allem interessant, so würde ich das sehen, weil es eben der Gegenpart zu Elisabeths Darstellung ist.
Ja, und es zeigt auch mal eine andere Seite von Kaiserin Elisabeth. Also diese ewig wunderbare Kaiserin, die ja nie mit Personen gesprochen hat, irgendwie außerhalb ihrer Bubble, ist ungewöhnlich. Ist eben auch nicht oder entspricht einfach nicht der Wahrheit. Also es ist ja auch nicht so, dass Alfred Gurniak oder diese Geschichte ein Einzelfall ist, sondern es gibt ja auch die eher bekannte Geschichte mit dem gelben Domino.
Friedrich Pacher, nicht? Also das wäre ja eben als voranstehend zu nehmen. Diese Geschichte passiert noch einige Jahre vor dem Alfred Gurniak, 1874. Herr Gurniak wird dann so ab 1885 wirklich aktuell in der Elisabeth-Biografie. Aber du hast ganz recht, das ist schon so, dass es zumindest was gewisse Details betrifft, ähnlich geartet ist oder Elisabeth sich dafür interessiert, Briefe zu schreiben, Kontakt vor allem zu halten. Die Pacher-Geschichte, also ich möchte das Wort Affäre jetzt bewusst ausklammern, weil es war nach bestem Wissen und Gewissen keine, sondern eben eine Geschichte, ein Briefwechsel, die sich ja praktisch 10 Jahre mit sehr, sehr großen Unterbrechungen dann auch hinzieht. Aber es schaut so aus, als hätte Kaiserin Elisabeth ein gewisses Interesse, vielleicht auch ein bisschen Spaß daran gehabt, ein Amüsement, solche vagen Kontakte auch aus weiter Ferne irgendwie aufrechtzuerhalten. Also das dürfte was gegeben haben, oder? Dieses Hin- und Herschreiben und dieses bisschen auch Herumspielen vielleicht.
Es ist aber schon noch so, dass es da ein Gedicht gibt zu dieser Geschichte. Nur da gibt es zum Beispiel keine Korrespondenz. Also da... Es hat sie zumindest nicht verfügt.
Ja.
Also es gibt schon Korrespondenz mit ihm, aber war ihr nicht wichtig genug, um das jetzt irgendwie in ihren Nachlass einzubetten.
Ja.
Sondern nur bei Alfred. Eigentlich sind es sowieso die einzigen Briefe in diesem Nachlass. Also jetzt nicht nur, weil es diese Geschichten gibt, sondern eigentlich ist es das Einzige, wo es eine Verbindung gibt zwischen Korrespondenz und Gedichten. Und man muss auch sagen, dass diese Geschichte mit Alfred relativ lang dauert. Also es sind eigentlich trotzdem relativ viele Briefe und es sind einfach sehr viele Gedichte.
Es ist ein richtiger Zyklus an Gedichten. Mhm. Also wenn man sich das poetische Tagebuch ansieht, das, also dieses Phänomen mit dem Alfred Gurniak, das füllt schon einige Seiten und man darf das schon als wirklich einen abgeschlossenen eigenen Gedichtzyklus sehen.
Und es ist auch, was Brigitte Hamann zum Beispiel sehr oft erwähnt, ist, dass immer nicht ganz klar ist, was ist Wahrheit. Was ist Fantasie bei Elisabeth? Und ich finde eigentlich, wenn du diese Gedichte liest, plus diese Korrespondenz, und deswegen wäre sie eigentlich wichtig für die Gedichte, kann man das sehr gut nachvollziehen, was Wahrheit ist und was einfach der, also nur Fantasie ist. Weil natürlich geht es wieder um eine Elfenkönigin, um Elfen, die sie begleiten oder die sie sieht und mit Tieren redet und dann wieder irgendwie auf dem Berg.
Ja, Zauberland.
Ja, irgendwie auch, dass sie auch klettert und das sind dann wieder ihre Zauberberge und da lebt sie immer in ihrer Fantasiewelt, das ist schon richtig. Nur der Jüngling, der eben, also die, so bezeichnet sie Alfred sehr oft, da weißt du immer ganz genau, wo sie gerade sind. Also du weißt, es ist Ischl, du weißt, es ist Gastein und du weißt auch, es ist Rumänien, also Herkulesbad. Und dadurch lässt sich eigentlich ganz gut skizzieren, wie diese Geschichte abgelaufen ist. Also eben durch die Briefe. Ich finde nur, ohne Briefe weißt du eben gar nichts. Ja. Deswegen wären sie wirklich wichtig gewesen. Ob jetzt die Geschichte an sich so eine Wichtigkeit hat, das kann man natürlich diskutieren. Ich finde aber, es zeigt wieder diese Spezielle an Elisabeth. Also ich finde, das ist wieder sowas, das traust du ihr nicht zu. Es kommt so oft vor, dass Elisabeth eben die Schüchtern ist, die, und das kommt auch sehr oft vor, weil es die Diskussion gibt. Also man hat ja oft gesagt, dass Elisabeth eine Affäre zum Beispiel mit dem Grafen Andrasche hatte. Und dann gab es immer die Diskussion in der Forschung, ja wie denn, sie ist ja Kaiserin, das heißt, jeder bekommt alles mit, jeder Schritt wird überwacht, wie soll denn das funktionieren? Sie konnte sich aber anscheinend gewisse Räume schaffen, weil sonst wäre auch diese Geschichte nicht passiert. Ich meine, auch da ist es so, dass sie erwischt werden, was sie eigentlich dann relativ lächerlich findet auch. Also sie ist auch, fühlt sich jetzt dann nicht ertappt oder sowas. Es ist einfach nur dieses, ja, muss man jetzt beenden, weil jetzt wird es dann schwierig, damit eben kein Gerede kommt. Aber ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt wäre das schon soweit in Ordnung gewesen. Und man sieht da einfach, dass es eben schon für sie möglich war. Also, dass sie nicht die ganze Zeit um sich herum irgendwelche Polizisten oder die Gendarmerie oder wer auch immer ihr da gefolgt ist, ja, sag ich jetzt mal, die da angesetzt worden sind, wie das immer so schön heißt, sondern es gab sehr wohl Freiraum. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, Elisabeth war unglaublich sportlich und ist ja jeden Berg hinaufgeklettert, nämlich auch geklettert, also eben nicht nur gegangen und das in einem extremen Tempo. Die wären da gar nicht mitgekommen, so sportlich war kein Mensch. Mhm. Und deswegen hat sie auch immer gesagt, weil es ja nicht wie heute, wo oben immer schon jemand wartet, weil irgendeiner schneller war, sondern sie war eine der wenigen, die da raufgekommen ist. Und deswegen hat sie das da oben geliebt, weil da war sie alleine. Vielleicht gab es Menschen, die das auch geschafft haben in ihrer Umgebung. Also, dass das wirklich wie eine eigene Welt da oben war für sie. Kann mir das schon vorstellen. Weil ich meine, auch die Hofdamen wird sie dann irgendwo
abgehängt haben.
Nicht? Genau, die sind dann irgendwo bei der Hälfte, sind die auf der Bank geblieben und sie sind raufgegangen, weil das geht nicht. Das haben die nicht geschafft. Also keine war so sportlich. Das geht sich einfach nicht aus.
Also dass das so eine eigene, vielleicht so eine verzauberte Welt ist. Ich meine auch, das Panorama ist ja sehr schön.
Und du musst dir einfach vorstellen, dass du damals alleine warst. Ja. Eben, das ist nicht wie heute. Und die war da wirklich frei. Und deswegen darf man nicht vergessen, in welcher Zeit wir leben, weil dieser Bergtourismus hat ja da langsam erst angefangen. Und eben, sie war immer noch ein Stück weiter oben. Das ist eben, die war ja wirklich eine Extremsportlerin, man kann das ja nicht anders sagen. Also
das, da wirst du schon recht haben, nicht? Dass es so eben diese Fantasien, diese Zauber- und Magie-Fantasien und das alles, dass sie das dort halt gefunden hat. Ich finde es ein bisschen auch noch ergänzend zu dem, was du gesagt hast, das stimmt schon. Die Gurniak-Briefe, auch das Märchen selbst, aber er schreibt ja auch ein paar Briefe und die gibt es grundsätzlich, gibt es das noch, also das kann man einsehen. Uns liegen alle noch bekannten Briefe vor, also die Porzellanfuhre hat sie. Die bestätigen auch einige Dinge, die sehr gerne in manchen Biografien oder auch in Internetartikeln dann meistens nicht gebracht werden oder einfach nur als eine Möglichkeit, nämlich dass sich die beiden beispielsweise tatsächlich persönlich getroffen haben. Also das geht mit höchster Wahrscheinlichkeit aus diesen Briefen hervor, eben so ein bisschen als Ergänzung zu den Gedichten Elisabeths. Da kann man es zwar auch herausinterpretieren, aber es ist natürlich nicht eindeutig, weil es eine lyrische Darstellungsform ist und da könnte man in alle möglichen Richtungen einfach tappen, wofür sich die Dinge nicht stehen. Aber wenn man beide Sachen zusammen liest, wenn man beide Sachen zusammen sich anschaut, dann ist es schon sehr, sehr eindeutig, dass es beispielsweise zu einem persönlichen Kontakt kam, man miteinander gesprochen hat, man offensichtlich vielleicht auch miteinander spazieren gegangen ist, also so könnte man das jetzt einmal sehen. Und das ist spannend. Das wird in älteren Biografien nämlich gar nicht erwähnt oder eben einfach abgelehnt.
Nochmal für vielleicht auch eben die ZuhörerInnen, die unsere erste Folge noch nicht gehört haben, wie haben die beiden sich das erste Mal gesehen, kennengelernt, beziehungsweise eigentlich, wie hat er sie gesehen? Ich nehme an, das ist realistischer.
Genau, die ganze Geschichte startet eigentlich 1885, ist irgendwie interessant, weil es geht bis Sommer 1888, also das Ganze dauert eigentlich 3 Jahre. Und das ist eben auch der Unterschied zu der Domino-Geschichte, weil die hat im Prinzip einen Abend gedauert und dann ging es eigentlich nur noch um Korrespondenz. Und da war es aber so, dass man sich 1885 am Hofball das erste Mal gesehen hat. Es ist nur die Frage, hat Elisabeth ihn damals auch gesehen oder hat nur er sie gesehen? In dem Brief erwähnt er, beziehungsweise in dem Märchen, erwähnt er, dass ihr Blick auf ihn ruhte und er hat die ganze Welt in ihrem Blick gesehen, glaube ich, so bezeichnet er das.
Ja.
Ab da hat er Feuer gefangen und hat sich gedacht, sie müssen sich wiedersehen. Das war eigentlich so der Gedanke, irgendwie muss er mit ihr in Kontakt treten.
Ein Beispiel für dieses sogenannte indische Märchen, das er für sie verfasst, indem er im Wesentlichen diese Liebesgeschichte oder so wie er sie zumindest sieht, nachzeichnet. Der Brief oder der Beginn dieses indischen Märchens datiert auf den 22. März. Wahrscheinlich war es das Jahr 1888. Ich sage jetzt wahrscheinlich, denn eine Jahresangabe ist leider nicht erhalten. Nur eine Tages- und Monatsangabe. Und da schreibt er zum Beispiel. Also das ist ein Teil oder der Start dieses Märchens. Es war einmal eine mächtige, erhabene Fürstin, deren Thron im tiefsten Indien an einem blauen Strome lag. Die Fürstin war von bestechender, wunderbarer Schönheit und unerreichter Anmut. Also die Superlativen sprudeln. Ihre dunklen Augen glänzten wie 2 Sterne am Himmel und wenn sie damit angesehen, um den war es geschehen. Er war verzaubert, war verloren. Also das lässt sich jetzt so ein bisschen interpretieren mit dieser Ballnacht, wo er sie sah, also auf jeden Fall, und offensichtlich hat sie ihn vielleicht auch kurz angeschaut. Ihr Haar war von seltener Schönheit und Fülle und ihre Figur die Grazie selbst. Sie war so schlank, das ist übrigens einer meiner Lieblingssätze, sie war so schlank, wie eine Edeltanne des bayerischen Waldes, was nach Indien schwer passt. So anmutig wie eine Gazelle. Sie war nicht nur die vornehmste und erste, sie war auch die schönste Frau im weiten Weltenall. Sie liebte die Natur, die Berge, die Wälder, sie liebte die Einsamkeit. Da wurde einmal an ihrem Hofe ein Ball gegeben. Ja, also das ist jetzt definitiv eben dieser Punkt. Unter den vielen Gästen der Untertanen stand auch ein armer, einfacher Edelmann, der vorher noch nie seine Fürstin gesehen. Also ihr seht schon, das sind alles Parallelen zu dem offensichtlich wirklichen Geschehen und das versucht er jetzt irgendwie ein bisschen unbeholfen, da in einen literarischen Text hineinzupacken, den er dann gerne schicken möchte und er hat ihn ja auch geschickt. Die Herrscherin lächelt gnädig und hold wie eine Fee. Es scheint ihm, dass ihr dunkles Auge einen Moment auf ihm ruht. Eine Welt lag ihm zu Füßen in einem solchen Blick. Also eine, ja, nicht nur sehr blumige Beschreibung, sondern eben eindeutig dieses sich verlieben, sich verlieren.
Und diese Superlative, wie du gesagt hast, das wird Elisabeth sicher imponiert haben.
Mhm,
weil ich glaube auch, dass sie gerne bewundert werden wollte und das ist eindeutig, kommt das raus in diesem Brief.
Ja, es ist eben nicht überliefert, ob sie das überhaupt wahrgenommen hat. Ja, also es kommt auch nicht aus den Gedichten, also
nein,
kann man auch nicht rauslesen.
Geht nicht wirklich hervor daraus, ja.
Was wir aber wissen, ist, dass es ist nicht nur bei der Idee geblieben, dass er sie treffen möchte, sondern er hat wirklich alles Mögliche versucht, dass das funktioniert. Das heißt, er hat sehr viel Geld in die Hand genommen, hat erst einmal versucht, sich selbst ein bisschen besser darzustellen, sage ich jetzt mal, also auch so kleidungstechnisch. Er ist in den besten Hotels abgestiegen, wenn er in Wien war, also vor allem, um einfach in gewisse Kreise zu kommen. Und durch diese Kreise, also er hat auch teilweise da Feste gegeben und wollte einfach, dass sein Name bekannt wird. Und eben so groß, dass er auch irgendwie so Richtung Hofburg schwappt und dass Elisabeth ihn wahrnimmt. Also so erzählt er das eigentlich selber in den Briefen.
Beispielsweise hier. Die Fürstin liebte das Reisen. Bald hält sie sich hier, bald dort auf. Um ihr folgen zu können, musste er seine volle Freiheit haben. Er opferte seine Karriere. Er musste seine Freiheit haben, denn er weiß, er kann nicht leben ohne seine Herrscherin. Er weiß, dass es ihm wie der Blume erginge, die sterben muss, wenn sie ihr Licht und Luft nicht bekommt. Und während zweier Jahre folgte er ihrer Spur, so oft er nur kann. Keine Anstrengung, keine Fatalität, keine noch so weite Reise sind ihm zu viel. Oft, wenn er in ihrer Nähe geweilt, kam es vor, dass er seine Fürstin trotz wochenlangen Harrens nicht ein einziges Mal erblickte. Sie blieb für ihn unsichtbar, er fuhr tief traurig wieder heim.
Ob das funktioniert hat, kommt eigentlich nicht raus, weil im Prinzip kommen sie erst in Kontakt, als er ihr 1888 dann schon. Genau, also in der Zeit hat er es eigentlich nur aufgebaut, aber da ist es noch nicht so zu dem persönlichen Kontakt gekommen. Er hat einer Schwester von Elisabeth in Baden-Baden einen Brief übergeben und die sollte das dann eben an die Kaiserin weitervermitteln. Wann das genau passiert ist, weiß man nicht, aber Elisabeth war, und das lässt sich eben nachvollziehen, auch in Baden-Baden und danach dann in München. Und im Prinzip fängt dann der Gedichtezyklus rund um diese Alfred-Geschichte an. Also das erste Gedicht von Elisabeth ist eben in Bayern. An der grünen Isar ist das erste Gedicht. Und das ist einfach wie eine Einleitung, also das hat noch gar nicht so viel mit der Geschichte selber zu tun. Und danach ist sie in der Villa Hermes und das stimmt auch, also zeitlich war sie dann in der Hermes-Villa, da war auch Marie Valerie und natürlich Franz Josef, aber Franz Josef war dann wie immer irgendwann, also man hat sich immer wieder getrennt. Und da ist es aber schon so, dass sie schreibt, dass der Jüngling, wie sie ihn eben öfter bezeichnet, weil, und das haben wir noch nicht gesagt, Alfred Gurniak war ja um einiges jünger als Elisabeth, nämlich genau um 20 Jahre. Er ist am 6.6.1857 in Schlesien geboren. Und ich nehme an, dass Alfred Gurniak auch in der Nähe von der Hermesvilla war, weil es in den Gedichten vorkommt, dass im Prinzip sie in der Villa ist. Und es gibt Puck, also der ist ja auch bekannt aus dem Sommernachtstraum. Und Puck steht anscheinend für die Hofdame. Und da steht eben, dass Puck heute den Zaun oder das Tor verschließt. Das heißt, er hat sicher nicht die Möglichkeit hineinzukommen. Und auch das ist an sich nicht komplett unrealistisch. Ich meine, er wäre so schnell nicht in das Haus gekommen, weil du musst dich anmelden und so weiter. Und natürlich sind da überall Wachen, das ist ja mal ganz klar. Aber wer die Hermesvilla kennt, die steht ja nicht frei, sondern da gibt es einen riesengroßen Garten rundherum und es war auch Jagdgebiet. Und es war damals schon so, dass die Bevölkerung in dem Park, in dieses Gebiet durfte. nur eben nicht zur Villa. Das heißt, es ist sehr wohl möglich, dass er dort spazieren war und versucht hat zu schauen, ob er irgendwie zu dieser Villa kommt oder ob sie dort spazieren geht. Aber es ist klar, er ist nicht zu der Villa gekommen, sondern war eben nur vor den Toren. Was auch noch dazu kommt, ist, dass es in den Zeitungen ist nicht aufgetaucht, dass er zu diesem Zeitpunkt in Wien war. Also wir haben keine Bestätigung, nur es ist nicht unrealistisch, weil Elisabeth im Prinzip da nichts erfindet in diesen Gedichten ansonsten, sondern immer Bezug nimmt, auch zeitlich von der Abfolge eigentlich, wirklich diese Orte erwähnt, wo Treffen. Beide am selben Ort waren. Ja.
Die zeitliche Abfolge stimmt, meinst du? Also das
genau,
kann man
an
wirklich
sich schon.
Herauslesen.
Nur da ist es eben so, dass ich keinen Beweis gefunden habe in der Zeitung, dass er zu dem Zeitpunkt wirklich in Wien war.
Mhm. Okay.
Das heißt aber auch, dass diese Zeitung vielleicht auch noch nicht online ist. Das kann genauso passieren. Aber im Moment so ist es nicht greifbar. Vielleicht machen wir eine Folge in 3 Jahren und dann haben wir den Beweis. Nur ich glaube eben, dass es an sich stimmt, weil Elisabeth ansonsten sich zeitlich daran hält, also an diese Abfolge oder ja. Auch vor allem auch die Reihenfolge der Schauplätze.
Mhm. Warum sollte sie dann einmal irgendwas erfinden, was nicht
genau.
stimmt?
Ja. Deswegen, es gibt keinen Beweis, aber eigentlich ja. spricht es dafür, dass das schon soweit passt.
Gut, das erste Mal hat die Schwester den Brief übergeben und die anderen Male. Ist das irgendwie belegt, wie das vonstatten ging?
Also das Wie im Wesentlichen schon. Im späteren Verlauf, also da müsste man jetzt springen ins Jahr 1888, das sogenannte Telefon, das wird auch so bezeichnet, und zwar von ihm, das sind eben jetzt schon seine Briefe, bezeichnet eine anonym gebliebene Hofdame, die diverse Gunstbeweise Elisabeths, da gehören Bücher dazu, da gehören kleine Schmuckstücke dazu, da gehören auch Blumen dazu, an ihn überbringen.
Es ist aber klar, wer die Hofdame ist. Da, zu dem Zeitpunkt ist es eben dieser Rolter Meiler, die Hofdame ist, und die ist auch im Herkulesbad mit dabei. Und dann heiratet sie aber und dann ist sie nicht mehr bei Elisabeth. Also es ist eine Hofdame, die keine Memoiren hinterlassen hat, ja. Deswegen weiß man von ihr gar nicht so viel.
Und die wird über in den Gedichten immer als das Telefon benannt. Oder in den Briefen.
In den Briefen.
In den Briefen. Im Gedicht ist sie jetzt zum Beispiel der Puck eben in der Hermesvilla.
Okay.
Also da ist eben fast nur diese Meilert eigentlich da. Also es gibt keine andere Hofdame, die, wenn es so ist, also das hat Brigitte Hamann schon so weit erforscht und wie gesagt, in Herkulesbad war sie auf jeden Fall dabei. Das wird aber stimmen, wenn Brigitte Hamann das
so, ja genau, davon darf man ausgehen, genau.
Weil es einfach von der Zeit passt, ja. Ja, und da gibt es sehr viele Gedichte auch über die Natur.
Ja,
also
durchaus.
Das ist so, dass jetzt nur über diese Verbindung von, also mit Alfred spricht, sondern eben auch so ein bisschen wieder als Titania in ihrer Welt lebt und einfach auch ein bisschen die Natur beschreibt und sie als Elfenkönigin Lust wandelt. Ich muss sagen, es unterhält mich. Dadurch, dass du die Briefe kennst und das Märchen kennst, ist diese Geschichte auch irgendwie unterhaltsam. Weil du hast ihre Sicht der Dinge, du hast seine Sicht der Dinge und dadurch macht das Ganze ein bisschen Spaß. Würdest du das jetzt nur so lesen, geht das in all diesen Gedichten unter. Es gibt einfach auch in diesen, also bei allen Büchern sind ja eigentlich, also es ist ein poetisches Tagebuch, aber eigentlich waren das ja viele verschiedene Bände. Es waren einfach mehrere Bände, so muss man das sagen. Und es gibt sehr viel über Natur, aber es gibt einfach teilweise auch Gedichte, die unglaublich unterhaltsam sind, gerade wenn es um die Familie geht. Also viel zitiert ist ja, wo sie Gisela als Sau bezeichnet und was sie nicht für eine böse Mutter ist, weil sie ihre Tochter als Tier bezeichnet, das wir halt heute als negativ empfinden. Liest man das ganze Gedicht, ist es überhaupt keine Beleidigung gegenüber der Tochter, sondern eher, dass die ihre Kinder nicht loslässt. Mhm. Also es geht einfach um die Sau mit ihren Ferkeln und auch diese Verbindung dieser Tiere zueinander. Und das hat sie einfach verwendet für ihre Tochter, die einfach sehr verbunden war mit ihren Kindern. Und da ist überhaupt nichts Negatives dahinter. Und das finde ich eben, das wird heute immer so ausgelegt. Wie kann man so drüber reden? Man muss einfach mal das ganze Gedicht lesen und das ist so aus dem Zusammenhang gerissen, dass es sich seltsam anhört. Und vor allem für unseren Verständnis heute ist natürlich Sau eine unglaubliche Beleidigung, aber im Prinzip hat
das tut sie ja mit anderen Menschen auch, nicht? Denen Tiereigenschaften.
Jeder kriegt ein Tier. Ja. Und du merkst aber, wen sie negativ behaftet, das merkst du auch.
Ja.
Und bei wem es eben nicht negativ gemeint ist, sondern einfach nur ein Tier abbekommen hat, weil es eben
es ist eine Art Totem oder eine Eigenschaften
passt. Genau.
Ja.
Und wie man schon merkt, sie schreibt über sehr, sehr viele Personen in ihrem poetischen Tagebuch. Allerdings ist Alfred der Einzige, der sozusagen einen Gegenpart bekommt, wo seine Sachen auch überliefert sind.
Mhm.
Also das ist doch ein gewisser Stellenwert auch für ihn.
Ja, also ihr war es auch wichtig, diese Briefe zu bekommen.
Mhm.
Ist eben die Frage, wollte sie das inhaltlich eben haben? Oder hatte sie Angst, dass das gegen sie verwendet wird? Also was sie sozusagen eingefordert hat, der Kontakt zur Kaiserin, dass sie da von hinten den Rüffel bekommen hat. Also dass Franz Josef gemeint hat, so, du musst dir die Briefe jetzt holen.
Dass es keine Beweise gibt, außer die, die sie hat.
Genau.
Wobei, woher weißt du, dass das die einzigen sind? Theoretisch könnte er ja Abschriften haben. Und dann
vor allem, warum gibt es dann einen Nachlass? Weil dann hätte ich es verbrannt. Ja. Also es war, glaube ich, schon ihr Bedürfnis.
Es wurden sehr viele Sachen verbrannt damals. Warum nicht die auch?
Ich glaube, ihr war dieses Märchen wichtig. Und ich glaube, es war ja auch wichtig, dass sie begehrt wird. Also ich glaube, das war schon etwas sehr Positives für sie, die sich alt gefühlt hat. Das kommt ja sehr viel bei Elisabeth immer dazu, dass diese ständige, ich fühle mich alt und nutzlos. Und da war einfach ein junger Mann, der ihr den Hof gemacht hat. Und es ging ihr gar nicht darum, dass sie jetzt so viel für ihn empfunden hätte. Aber ihr das, wie wir schon gesagt haben, das Spiel so gut gefallen hat und eben auch das angebetet werden. Das war aber trotzdem eine andere Form von angebetet werden. Also das war sie ja an sich gewohnt. Aber das war auch noch literarisch. Also ich meine, er hat sich zumindest darum bemüht.
Und das war genau ihres, oder?
Genau. Also, und ich meine, von der Qualität brauchen wir jetzt nicht reden. Das wird sie jetzt auch nicht gerade vom Hocker geworfen haben. Aber ich glaube einfach, dass sie die Art und Weise, also dass das einfach probiert hat. Ich weiß gar nicht, ob er die Ader hatte oder ob er ihr dadurch imponieren wollte. Also ob der immer schon irgendwie so lustige Gedichte für sich geschrieben hat oder Geschichten. Oder ob er wirklich damit angefangen hat, um ihr zu imponieren. Das werden wir nicht erfahren wahrscheinlich. Von der Qualität her würde ich sagen, er war noch relativ neu.
Ja,
das ist so. Aber macht er, glaube ich, nicht so oft.
In seinen Briefen beschreibt er auch große Gefühle oder ist das mehr nur blumig?
Na, auch große Gefühle. Also da wird das volle Programm gefahren, wenn man das so ausdrücken darf. Beispielsweise, also wieder ein Auszug. Im Fieber verlässt er am Schluss des Festes den Saal, ihr Schloss. Er denkt Tag und Nacht an sie. Er liebt sie von ganzer Seele, übermenschlich. Jeder Tropfen seines jungen, siedenden Blutes gehört ihr. Er fühlt sich grenzenlos unglücklich. Er weiß, dass er sie nie erreichen kann, nicht leben, nicht lieben darf, in Klammer. Sie steht zu hoch, leider zu hoch. Er wünscht, sie wäre eine einfache, arme Frau, vor der er niederknien und ihr sagen könnte, ich liebe dich.
Wunderbar.
Die ganz großen Gefühle.
Aber ich finde es ganz spannend, dass sie in Verbindung mit der Liebe immer zu Franz Josef gesagt hat, wenn du kein Kaiser wärst. Und in dem Brief sagt er eigentlich, wenn du keine Kaiserin wärst, dann
das ist,
könnte
das ich. Ist eigentlich ganz nett, gell, du hast recht. Ja, also immer diese Kaisergeschichten, die blockieren alles. Das ist immer, machen nur Probleme, du hast recht. Ja. Also das zeigt, glaube ich, ganz gut, in welche Richtung sich das bewegt hat, diese Dinge. Ich glaube, der Begriff liebeskrank ist vielleicht nicht ganz falsch gewählt. Wenn man das aber vielleicht jetzt umdreht und seinen Stellenwert versucht zu ermitteln, weil es wird ja wirklich so dargestellt, als wäre er ein Stalker, als wäre er eine negative Person, also ein Verrückter. Der Begriff fällt ja auch immer wieder, wie eingangs erwähnt. Und wenn Elisabeth aber einen gewissen Gefallen an diesen Dingen gefunden hat und gehen wir davon aus, dass die beiden sich auch tatsächlich gesehen haben, um zu reden, vielleicht kann man oder sollte man die Position dann noch einmal überdenken. Also, dass er nicht ein negativ behafteter Stalker war, jemand, der ja um jeden Preis nahe sein will, der vielleicht sogar gefährlich ist, der unangenehm ist, also so wie man diesen Begriff heute auch verwenden würde, sondern dass es tatsächlich ein Verliebter, ein schwer verliebter, deutlich jüngerer Mann war, der aber doch fähig war, also nicht nur ihr zu schmeicheln, sondern vielleicht eine Lücke zu füllen in ihrem Dasein.
Mhm.
Und dass sie das deswegen auch zugelassen hat, also wirklich zugelassen hat, dass man Kontakt hat. In welcher Form auch immer. Das kann brieflich sein, das kann eben dann wirklich durch einige wenige persönliche Treffen sein.
Und sie hat ja für ihn einfach Zeit aufgewendet. Das ist etwas Ungewöhnliches für sie.
Für eine
Nämlich
Kaiserin.
Auch in der Zeit, wo sie, da war sie auch nicht unbedingt am Hof. Das war ja eh schon in ihrer Zeit, wo sie eigentlich ein bisschen selbstbestimmter sein konnte. Also ich meine, am Hof oder in der Hofburg und in Schönbrunn war alles unglaublich getaktet. Deswegen wollte sie da auch nie sein. Weil da gab es einen Ablauf und da musste sie sich auch anpassen. Also sie konnte sich da nicht so viel rausziehen, wie das dann jetzt so dargestellt wird. Also wenn sie da war, dann hat sie auch abgeliefert, aber war dann froh, wenn sie dort raus war. Das mal ganz klar. Aber ich sag mal, in Ischl war schon alles ein bisschen entspannter, in Bayern sowieso. Und natürlich in Herkulesbad, da war sie auch weit weg. Und eben in Gastein, das ist jetzt auch wichtig für die Geschichte jetzt an sich, weil da haben sie sich ja wirklich dann persönlich getroffen. Lag das in ihrer Hand zu entscheiden, opfert sie da ihre Zeit oder nicht. Und das hat sie am Anfang zumindest gemacht, wirklich freiwillig. Also er hat drum gebeten und irgendwann hat sie dem Ganzen nachgegeben, aber hat das dann nicht beendet nach drei Sätzen, sondern anscheinend gab es da ja wirklich mehrere Gespräche und zwar längere Gespräche. Und das heißt, irgendwie hat er ihr was bedeutet und da geht es jetzt überhaupt nicht um eine große Liebesgeschichte, sondern ich glaube, es war einfach Abwechslung. Es hat ihr gefallen, sich irgendwie auszutauschen. Es hat ihr auch gefallen, dass er sie gut fand, in welche Richtung auch immer. Es hat ihr geschmeichelt. Es gibt ja viele Hofdamen in Elisabeths Leben, die auch Tagebücher geschrieben haben. Und da kommt immer wieder vor, dass Elisabeth sehr wenig Leuten vertraut hat. Wo das herkommt, haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Am Hof immer wieder schwierig, da gibt es einfach verschiedene Parteien. Es wurde immer sehr viel gelästert, immer sehr viel weitererzählt, gegen einen verwendet. Und Elisabeth war zuerst so, dass sie im Prinzip jedem vertraut hat und dann sehr schnell gemerkt hat, das ist hier am Hof nicht möglich. Deswegen hat sie sich später einfach die Personen komplett ausgesucht, mit denen sie, ich sage jetzt mal, zusammengelebt hat oder mehr zu tun gehabt hat. Im Prinzip ist es so, dass die Hofdamen aber erzählen, dass das geblieben ist. Also diese Angst, dass jemand irgendwelche Sachen weitererzählt oder was anderes erzählt. Und dass Elisabeth einfach ein großes Problem hatte, jemandem zu vertrauen. Und deswegen war sie sehr vorsichtig mit Menschen. Und auch bei ihm ist es so, dass in den Gedichten auch rauskommt, was willst du, Jüngling, der mit mir, alter Frau? Da muss ja was dahinter sein. Also sie war sofort so dieses, da stimmt irgendwas nicht. Und muss man aber auch dazu sagen, hatte sie den Gedanken wirklich oder hatte sie diesen Gedanken erst, als sie die Gedichte geschrieben hat und sie dann schon wusste, wie es ausgeht? Das bleibt uns eigentlich auch offen. Das kommt ja so nicht raus in dem.
Also vielleicht, wenn man seine Briefe, und zwar ich beziehe mich da jetzt auf ein Schreiben eben aus dem Jahr 1888 in Gastein, wo er einen Brief im Frühsommer, also wo eben sie schon in Gastein war, verfasst. Das ist ein relativ kurzer Brief und da steht unter anderem auch drinnen, also war dort zu gegebener Stunde, du bist aber nicht erschienen. Und dann beklagt er sich eigentlich, dass das Telefon aufgetaucht ist und das Telefon ihm dann gesagt hat, dass du misstrauisch wärst und deswegen nicht persönlich gekommen bist. Also ich glaube schon, dass du da recht hast. Grundsätzlich, sie ist vorsichtig, ist auch nachvollziehbar, nicht? Also man will dort eigentlich hingehen, aber dann weiß man nicht, was ist das für ein Typ, also was genau erwartet einen da.
Und man darf auch nicht vergessen, was da auch noch dazu kommt, ist, sie hatte schon vorher immer diese Probleme. Andrasche war vorher schon mit, da geht was und so, da hat man schon sehr viel, gab es einfach Redereien.
Das war bösartig.
Bei Middleton war vorher...
War so eine Sache.
Esther Hasi, der schöne Niki.
Ja.
Also es gab da immer so Momente und da noch dazu, wo sie ja eigentlich auf Kur war und...
Heißt das, wenn sie noch misstrauisch war, dass das erste Treffen gewesen wäre, persönlich?
Das ist eine gute Frage.
Weil sonst ist man ja nicht zwischendurch plötzlich misstrauisch und kommt nicht mehr zum Treffen.
Also es war das jetzt, glaube ich, relativ lang rausgezögert, eben weil sie sich so unsicher war. Und in Gastein kommt es dann zum ersten Treffen, aber nicht gleich beim ersten, weil da kam das Telefon.
Ja.
Aber sie hat es dann schon gemacht, weil er ja auch darum gebeten hat, einmal probiere ich es noch. Wenn du das jetzt nicht machst, dann lasse ich dich wirklich für immer in Ruhe.
Ja, wobei, also da darf man vielleicht noch sagen, weil die Briefe, die noch vorhanden sind von ihm, das kommt sehr häufig vor, dieses einmal noch und dann ich ziehe mich zurück und ich würde nie und überhaupt und ich will nicht lästig sein, also im übertragenen Sinne geht das so dahin. Und das ist eine gewisse Redundanz und das, daraus lässt sich schon so ein bisschen dieser Suchtfaktor ableiten. Weil sobald sie dann nämlich wirklich nicht so reagiert, wie er will, im nächsten Brief, wie gesagt, es gibt noch einige, die sind auch zeitlich ziemlich vollständig erhalten, kommt er dann wieder mit diesen Geschichten, einmal geht noch, einmal bitte, 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 komm, dann nie wieder, ich verspreche es, ich gebe dir Ruhe. Und wenn sie dann nicht auftaucht, dann kommt das, weißt du, dann es geht immer so weiter, nur einmal noch. Also das ist halt schon so eine Geschichte, der klebt dann schon an ihr. Also das kann man ganz eindeutig sagen.
Das kommt ja auch vor, dass er ihr die Blumen vom Kleid klaut.
Ja, das kommt in ihren Gedichten vor.
Genau. Also das ist auch etwas, was wohl schon so war. Also dass er eben sehr, sag mal, irgendwie ein Andenken auch wollte. Es ist aber so, dass sie ihm Bücher gegeben hat.
Ja.
Weil er sagte dann, ich gebe dir die Bücher auch zurück. Sie bezeichnet sich ja im Normalfall in ihren Gedichten als Titania. Und im Fall von Alfred nennt sie sich dann Demona. Und Demona stammt aber aus einem Werk von der rumänischen Königin Carmen Silva. Da sagt man ja auch immer die Dichterfreundin von Kaiser Elisabeth. Die ist aber im Gegensatz zu ihr auch wirklich bekannt geworden für ihre literarischen Werke. Also das ist zumindest ein anerkanntes Werk. Und was wir nicht vergessen dürfen in dem Fall jetzt, Carmen Silva war auch in Herkulesbad. Und ob da zu dem Zeitpunkt jetzt der Gunjak noch da war, wissen wir nicht. Nur kann sein, dass darüber gesprochen worden ist, weil mit Carmen Silva hat sie eigentlich einen sehr guten Kontakt gehabt und das wirkt positiv. Alles so, wie wenn die das genau gewusst hätte oder bemerkt hat, wie er da hinterm Busch steht oder ich weiß nicht. Also so ein bisschen die zwei Damen beobachtet beim Spazierengehen. Also, genau so dieses zum Gucker. Deswegen nehme ich an, dass er ihr Demona als Buch gegeben hat, dass er das eben verstehen sollte, warum sie Demona heißt, weil er spricht sie auch als Demona an in den Briefen. Also er kannte das Werk, beziehungsweise, also ich sag mal, er muss es eigentlich gekannt haben oder sie wird gesagt haben, hey, mich erinnert das an die Geschichte.
Aber ist er davor schon nachgereist? Also nicht erst 1888, sondern schon, schon von Anfang an?
Nachgereist ist vielleicht übertrieben. Er ist sehr oft nach Wien gekommen. Das lässt sich nachvollziehen, um eben vielleicht wieder mal in ihre Nähe zu kommen. Vielleicht war er wieder bei den Hofbällen, das kann ja auch sein. Weil bei den Bällen war die Chance noch relativ groß, dass sie dabei ist. Also gerade Hofball war noch eher das, was so ein Pflichtprogramm für sie war. Auch wenn sie sonst alles gehasst hat, aber das war so etwas. Weil der Hofball oder dieser Neujahrsball ist ja der Ball, wo sich alle vorstellen. Das sind die Botschafter, Gattin der Botschafter, die Neuen, die Personen, die wichtig sind, mussten sich da vorstellen. Das heißt, da konnte sie nicht so oft fernbleiben. Ich meine, es wird dann immer in der Zeitung beschrieben so, ja, und sie ist dann wieder, sie hat sich zurückgezogen. Also es war anscheinend doch sehr früh bei ihr immer. Nur, sie musste sich halt irgendwie dort zeigen und einfach mit jedem so drei Wörter sprechen. Da kann es eben sein, dass er es versucht hat.
Also auf jeden Fall in ihrer Nähe zu sein, nicht?
Genau. Da
irgendwie.
Und er war ja in den besten Hotels, immer beste Adresse, immer. Die Hotels gibt es jetzt so nicht mehr unbedingt, aber gegenüber von der Kapuzinergruft ist heute auch noch ein Hotel und das war auch eines von den bekannteren und von den besseren Adressen und da war er auch zu finden.
Um auch eben in den Kreisen zu sein.
Genau,
um die Verbindung zu bekommen vielleicht.
Was wir vorhin gesagt haben, dass er eben sich einfach einen Namen machen wollte in der Wiener Gesellschaft. Und ich glaube, es hat ganz gut funktioniert. Also es wirkt so, dass er irgendwie relativ gut angesehen war. Aber es gab dann, wie er das auch gesagt hat, Freunde, die ihn dann ausgenutzt haben, die gemeint haben, dass er eben reich ist und er hat ihnen Geld geliehen.
Und er beschreibt es auch so, dass es das Geld nicht zurückgekommen ist. Also das ist dann schon ziemlich deutlich. Allerdings sind das die letzten Schreiben. Also da ist dann vorbei mit Romantik. So ein bisschen als Gegensatz, als Kontrast zu diesen früheren, eben sehr emotionalen und mit von wilden Liebesschwüren getragenen Briefen, geht es dann später, als man sich offensichtlich nicht mehr ganz so einig ist, in einem etwas anderen Ton weiter. Beispielsweise hier. Die Fürstin liebte das Reisen. Bald hält sie sich hier, bald dort auf. Um ihr folgen zu können, musste er seine volle Freiheit haben. Er opferte seine Karriere. Er musste seine Freiheit haben, denn er weiß, er kann nicht leben ohne seine Herrscherin. Er weiß, dass es ihm wie der Blume erginge, die sterben muss, wenn sie ihr Licht und Luft nicht bekommt. Und während zweier Jahre folgte er ihrer Spur, so oft er nur kann. Keine Anstrengung, keine Fatalität, keine noch so weite Reise sind ihm zu viel. Oft, wenn er in ihrer Nähe geweilt, kam es vor, dass er seine Fürstin trotz wochenlangen Harrens nicht ein einziges Mal erblickte. Sie blieb für ihn unsichtbar, er fuhr tief traurig wieder heim. So, und wirklich in medias res, wenn man so möchte, also wo es jetzt wirklich schon recht deutlich wird, das schreibt er dann in einem weiteren Brief, einem seiner letzten Briefe, und zwar folgendes. Schau, mein Leben ist ja nur noch nach ein paar Wochen berechnet. Ich muss ja sterben, bald. Aber die letzte Zeit, lass mich noch bei dir weilen. O, erlaube mir, habe Mitleid, habe Erbarmen. Ich habe dir gesagt, dass ich meiner Liebe alles geopfert, meine Zukunft, meine Karriere, meine Millionenbraut. Meine Millionenbraut, die mich wie einen Gott angebetet, die mir ihr ganzes Vermögen zu Füßen gelegt hatte. Aber ich habe mein ganzes Vermögen bis auf den letzten Kreuzer ausgegeben. Sogar Schulden habe ich gemacht, nur um die mich peinigende Sehnsucht zu befriedigen. Die beiden Reisen, der Aufenthalt an so kostspieligen Orten, haben mir viel gekostet. Vor allem eben hat mich die unsinnige Idee Unsummen verschlungen. Nachdem ich dir das erste Mal gefolgt und gesehen, wie unnahbar du bist, so kam ich auf jene Idee, durch ein extrem elegantes Auftreten die Aufmerksamkeit deiner Umgebung auf mich zu lenken. Ich dachte mir, dass man vielleicht von dir dann meiner Erwähnung tun, dass du dadurch vielleicht ein klein wenig dich für mich interessieren und mich doch vielleicht einmal ansprechen wirst. Ich lebte wie ein Prinz, wie ein Millionär, wohnte stets in den ersten Hotels, war freigebig wie selten jemand. Der Aufenthalt durch 3 Winter in Wien hat auch sehr viel gekostet, denn ich wollte um jeden Preis, dass von mir gesprochen werden sollte. Gab meinen Bekannten Diners und wollte um jeden Preis der eleganteste, der schönste sein. Aber nur deswegen, damit, wenn man dir einmal von mir erzählen sollte, du Interesse für mich bekunden solltest. Auch Freunde fanden sich, die mein gutes Herz missbraucht haben, die von mir ausborgten, besonders einer hat sich sehr viel, viele Tausende von mir geliehen, jedoch auf Nimmerwiedersehen. Du könntest mir auf all das jetzt sagen, du wolltest mir mein hingegangenes Vermögen wiedergeben. Du bist allmächtig. Und selbst mir das Doppelte und das Dreifache anzubieten, wäre kein so großes Opfer für dich. Jedoch ich danke dir. Ich will nichts von dir haben. Wollte nie etwas von dir haben. Der Gedanke, von dir etwas angenommen zu haben, würde mich quälen. Ich möchte sagen, dass du vielleicht doch denken könntest, meine Liebe zu dir wäre doch nicht ganz selbstlos gewesen. Freilich, es wird mir jetzt schwer, sehr schwer fallen zu sterben. Nachdem ich bei dir geweilt und mit dir verkehrt habe, hätte ich jetzt noch von jenem elenden Gelde, welches ich verachtet. Wie gesagt, dieses unglaublich blumige, schwülstige, das da immer wieder durchbricht, das heute nicht ganz einfach zu lesen ist, das ist dann wie weggeblasen und dann wird...
Ganz plötzlich?
Naja, also die letzten Briefe sind dann schon vom Ton her deutlich anders verfasst.
Und das sind wir dann im Sommer 1888.
Nee, im Frühjahr hat es begonnen, aber sie haben sich ja nicht getroffen.
Also im Spätsommer dann. Ja.
War das erste, dass sie sich persönlich getroffen haben, weil... Anfang, also im März und so, war das erst der Brief, der übergeben worden ist von der Schwester. Es fällt alles dorthin. Und im Sommer ist dann Gastein gewesen und da haben sie sich eben auch persönlich getroffen. Und da hat die Geschichte dann aber auch aufgehört.
Mhm. Gibt es da genauer, also wirklich ganz genau beschrieben, dass sie sich wirklich persönlich getroffen haben, dass da wirklich kein Zweifel besteht?
Eigentlich ja. Von beiden Seiten kann man das bejahen. Also Elisabeth, wie gesagt, mit ihren Gedichten macht das sehr viel vorsichtiger, verklausulierter. Aber da gibt es eben diese Szene, die wir vorher kurz angesprochen haben, dass er ihr die Blumen vom Kleid stiehlt oder einige. Ja, nicht alle, aber einige, das sind glaube ich Rosen oder Rosenknospen, dass man zusammen in einem Bach wartet, also geht sozusagen, halt irgendwie die Schuhe wahrscheinlich auszieht oder was auch immer, also dass man irgendwie Zeit miteinander verbringt. Das beschreibt Elisabeth und er beschreibt dann umgekehrt in seinen Briefen, das in wenigen Sätzen eigentlich, möchte dich wiedersehen oder hab dich gesehen oder so, wie wir uns gesehen haben, also ganz eindeutig, ja, okay. Dass es da ein persönliches Sehen oder Treffen grundsätzlich gegeben hat. Also ich glaube, das darf man bejahen bei aller gebotenen Vorsicht.
Aber es ist nicht so, dass sie vielleicht auch irgendwo war und er war im Busch und hat sie gesehen.
Nein, weil er sinkt ihr ja zu Füßen.
Ja, na, das wirkt nicht so.
Und das geht nicht, wenn er im Busch ist.
Ja, das kann im Busch auch knien, aber...
Er könnte immer noch schreiben, ich will dich wiedersehen, insofern ich will dich wiedersehen.
Ja.
Weil du bist dort und
nein,
dort.
Also da hast du...
Es ist schon wirklich deutlich ein Treffen.
Es gibt das Gedicht Gastuna, also das heißt einfach Gastein. Da sitzt er auf der Bank und dann kommt sie hin. Also sie haben das erste Mal, wo sie sagt, okay, nach all dem, so das Telefon hat keine Lust mehr, jetzt gehe ich halt mal hin. Und da steht eben, also er sitzt auf der Bank, sie kommt hin und sagt, okay, du hast jetzt die ganze Zeit diese Briefe geschrieben, ich habe verstanden, du willst mich sehen, also da bin ich so ungefähr. Und er wirft sich zu Füßen, ich meine, das klingt jetzt auch nur dramatisch, aber das ist ja das, was die immer machen. Also
ja,
das,
richtig,
ja, macht
es
man
ist,
halt
es
so.
Ist eine Kaiserin, ja.
Und da steht eben, ich bete dich ja an. Und seit 2 Jahren habe ich rastlos die Welt durchfahren. Und im Prinzip wollte sie dann gleich wieder gehen. Aber er fasst dann eben, also er hält das Kleid fest. Und dann sagt er, gib mir morgen ein letztes Wiedersehen. Das ist eben wieder eines dieser, nur noch einmal dieses Wiederholende.
Aber das finde ich schon mutig, weil eine Kaiserin greift man, glaube ich, auch nicht einfach an und hält sie fest.
Genau, das ist schon mal extrem. Warum die Geschichte dann im Prinzip endet ist, und das war ja auch die Angst, die sie hatte, dass er nur auf Geld aus ist. Es gibt ja noch diese Wendung in den Gedichten, dass sie dann irgendwie sagt, ha, ich habe es ja eh von Anfang an gewusst, es ging nur ums Geld. Und es ist ja so, dass es in den Briefen vorkommt, dass er ihr im Prinzip vorrechnet, was er nicht alles ausgegeben hat, eben durch diese Feste, durch die Hotels an der besten Adresse, dass er im Prinzip in dieser Zeit 40.000 Gulden ausgegeben hat. Und das sind heute um die 680.000 Euro.
Also einiges.
Ziemlich viel, ja. Aber er verlangt von ihr ja gar nicht 40.000. Er will ja eigentlich dann nur 25.000 Gulden haben.
Ach, wie gütig.
Und das sind eben so um die, ja, 425.000 Euro. Da gibt es auch noch immer diesen Umschlag, also der befindet sich auch im Nachlass. Da ist aber das Kuvert dann rot durchgestrichen und da steht eben dabei, dass sie es nicht, also steht eigentlich da, die Tanja zahlt 25.000 Gulden und dann ist es aber durchgestrichen und dann steht eben, sie tat es nicht. Aber ja, es ist auch noch immer ein nettes Sümmchen, wenn ich mir 25.000 Gulden erhoffe. Und da war sie natürlich unglaublich beleidigt, auch wütend. Warum es dann dieses Kuvert gibt und warum sie das dann durchstreicht, ist eigentlich nicht klar. Mhm. Also hat sie es ihm gegeben, wollte sie ihm geben oder es kam dann dieser Spitzel da von Franz Josef, sag ich mal. Und dadurch hat sich das geändert oder wollte sie ihm das wirklich nie geben oder hat sie ihm dann Franz Josef gezahlt, hat es wirklich keiner gezahlt. Ich sag mal, mit solchen Geschichten, um auch so das Stillschweigen zu bewahren, ist sehr oft Geld geflossen. Also das weiß man auch von diesen Affären, da gibt es immer Abfindungen. Und es ist eben die Frage, ob nicht auch Alfred irgendetwas bekommen hat, damit er eben Elisabeth in Ruhe lässt oder auch das nie erzählt oder eben auch diese Briefe rausrückt.
Aber was man auch sagen kann, ist, dass Franz Josef etwas davon wusste, ganz grundsätzlich. Also wie viel und was, lasse ich dahingestellt, aber er wusste, dass da halt...
Dass sie sich aber getroffen haben.
Dass es einen Treffen oder mehrere Treffen, was auch immer, dass es diese Dinge gegeben hat, grundsätzlich, dass es den Herrn Alfred Gurniak gegeben hat.
Genau, so weil es eben jemand mitbekommen hat. Also Elisabeth schreibt ja dann eben, dass es eine sehr hässliche Frau, um das jetzt, das ist noch nett formuliert, weitergetragen hat an jemanden, also ich glaube, an den Bürgermeister kommt sogar vor. Da der Bürgermeister hört dies gleich, sagt es dem Regierungsrate, der kündet seinem Chef im Reich per Telegrafendrahte. Also dadurch hat Kaiser Franz Josef davon erfahren. Ich glaube auch nicht, dass es zu einem großen Streit geführt hat, weil sie hat einfach gesagt, da ist einer, der möchte mich halt unbedingt treffen. Und das ist sicher nicht der Einzige, der versucht hat, irgendwie Elisabeth näher zu kommen,
sage ich mal, um irgendwie. Genau,
das man kann sich schon Kontakt vorstellen, dass sie gesagt hat, das ist so ein dummer Jüngling, der verehrt mich.
Jetzt genau, ich glaube
nicht, ich ihm einmal die Gunst erwähnt.
Franz Josef von diesen Gedichten und von dem Märchen wusste, das glaube ich nicht, das hätte ihn auch nicht interessiert. Mhm. Das ist auch für ihn jetzt keine Affäre, weil er hat ja von Gedichten sowieso nicht viel gehalten. Ja, und die Geschichte endet dann im Prinzip damit, dass, oder in der Gedichtewelt der Kaiserin, gibt es dann zwei verschiedene Enden dieser Geschichte. Und das eine ist, dass sie nach Korfu gereist ist, was sie übrigens wirklich getan hat. Also auch das ist wieder korrekt. Mhm. Und dass er nach Dresden fährt. Und der zweite Teil, das ist eben die andere Version, die sie auch noch anbietet, dass in Dresden ein Schuss fällt. Und sie umschreibt das damit, dass ihre Elfen ihn getötet haben. Und sie hat dann darunter geschrieben, teure Zukunftsseele, je nachdem du praktisch oder poetisch angelegt bist, magst du dir eine dieser Schlussstrophen als Ende des indischen Märchens auswählen? Ich aber grüße dich innigst aus weiter Ferne, Titania. Was Elisabeth zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass Alfred Gurniak wirklich 1934 dann sein Leben durch Suizid beendet hat und das eben durch einen Kopfschuss. Also sie hat diese Geschichte ein bisschen...
Ja, vorweggenommen.
Genau.
Ja, so einen, wenn man abergläubisch veranlagt ist, dann kann man das als Vorahnung deuten. Interessant ist ja auch der zweite Schluss, nämlich dass Alfred Gurniak ja finanziell bedacht wird. Das kommt ja, glaube ich, auch heraus. Mhm. In einer anderen Version und sich eigentlich damit ein gutes Leben finanzieren kann. Wie weit das jetzt wirklich stimmt oder nicht, wir haben es jetzt gerade angedeutet, ist schwer auszumachen. Nicht? Also dieses Kuvert, was da gezahlt wurde oder auch nicht gezahlt wurde, lässt sich historisch nicht wirklich nachweisen. Es sorgt für Spekulationen bis heute. Es ist auch noch mit Rotstift eben, wie du sagtest zuvor, sehr effektvoll durchgestrichen. Das kann man übrigens auch sehen. Es gibt ein Foto davon.
Was in den Briefen aber auch noch vorkommt von Alfred Gurniak, ist, dass er andeutet, dass er irgendwie krank ist oder eben vielleicht auch Selbstmord begeht. Es ist nicht ganz klar, aber er sagt ihm, es bleiben ihm nur noch wenige Wochen. Also es klingt alles sehr...
Final.
Genau.
Ja.
Also als wäre da irgendwas...
Wobei ich halt, also ich persönlich, das ist eine persönliche Stellungnahme jetzt, das sage ich noch dazu, ich würde das eher so interpretieren, dass da eben viel Schmerz, viel Leid, auch viel Aufregung, so emotionale Höhen und Tiefen gerade in dieser Trennungsphase, weil er beschreibt in seinen Briefen eben auch, dass er das alles nicht aushält, also dass ihm das zu viel ist, dass er damit nicht klarkommt und dass sie sich wirklich verabschiedet, dass das vorbei ist.
Aber dadurch klingt es ja eher nach Selbstmordabsicht, als dass es jetzt eine Krankheit ist.
Richtig.
Aber es wird eben so nicht wirklich, das Komische ist eben, dass er sagt, mir bleiben noch ein paar Wochen, na, worauf ja, wartet er? Also das ist ja etwas, wenn ich jetzt sage, ich möchte Selbstmord aus Liebe begehen, werde ich nicht sagen, so, ich habe jetzt noch 3 Wochen Zeit. Ja. Also das ist das, was für mich jetzt nur ein bisschen dafür spricht, dass er das versucht hat, mit einer Krankheit
in die richtige Richtung zu schieben, oder?
Genau, das ist so ein bisschen zu unterstreichen, so, du, ich habe nur noch so ein paar Monate zu leben, trifft dich doch mit mir. Ja. Also, dass das alles nicht der Wahrheit entspricht, wissen wir allein deshalb, weil er ja dann noch 46 Jahre gelebt hat.
Und da stellt sich die Frage, wie groß diese Liebe wirklich war, denn er wird etwas später wieder heiraten. Oder wieder überhaupt heiraten. Also,
genau. Also er erzählte in den Briefen schon, dass er eine Verlobte hatte und die hat er dann im Prinzip sitzen lassen, obwohl die so reich war, dass er ein schönes Leben hätte haben können. Aber für Elisabeth hat er ja auf sie verzichtet, auf diese Heirat. Wir wissen aber, dass das dann nicht dieselbe Frau ist, die er dann heiratet. Und das ist eben Melanie, geborene Ritter von Zahoni, weil die viel jünger war als er und sie 1928 mit 43 Jahren dann in Graz verstirbt.
Also relativ früh.
Genau. Und das heißt aber, er hat sie auch, also wirklich eine junge Braut gefunden hat, aber auch, ja, ziemlich viel Geld hatte, weil Ritter von Zahoni ist...
Also in eine
wichtige Position.
In eine begüterte Familie eingeheiratet hat. Er lässt sich auch in Graz nieder und wird für diese Frau dann auch einen Obelisken errichten, was ganz spannend ist eigentlich, der heute noch existiert übrigens, in St. Radegund in der Steiermark.
Also er lebt noch ein ganz, unter Anführungsstrichen, normales Leben. Wir wissen ja nicht so viel, aber er lebt einfach noch lange recht, weiter und
auch führt sein Leben situiert, weiter. Das ist auch noch wichtig. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass er da so viel Schulden hat, dass er unglücklich bleibt, sage ich jetzt mal, sondern er heiratet anscheinend so gut, dass er dann noch ein so weit schönes Leben führen kann. Also,
und zum Abschluss, wir wissen aber auch nicht, warum es dann zu dem Selbstmord kam.
Nein, also in der Zeit, das fehlt komplett. Also da gibt es eigentlich überhaupt keine Quellen, keine Korrespondenz. Also das bleibt also im Dunkeln.
Ja, welche Hintergründe da wirklich dann, ob das privat ist, ob das irgendwie finanziell ist. Oder
gesundheitlich.
Oder gesundheitlich kann auch sein.
Natürlich. Er ist damals 76 Jahre alt. Also
auch das ist natürlich...
Stattliches Alter.
Ja, ist denkbar, dass das alles irgendwie mitspielt. Genau. Okay. Also gewisse Dinge lassen sich leider nicht mehr eindeutig lösen, nicht mehr eindeutig zuordnen. Es ist ein bisschen ein Kuriosum. Kapitel Alfred Gurniak, ein kurzes Kapitel im Leben der sehr berühmten Kaiserin von Österreich Elisabeth.
Aber kein unspannendes.
Kein unspannendes. Vielleicht habt ihr auch eine Meinung, was da wirklich dahinter steckt.
Ja, schreibt uns gerne.
Unter post@porzellanfuhre.at. Und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was Neues zu der Beziehung zwischen Elisabeth und Alfred erzählen.
Ja, genau. Das war jetzt unsere Folge von Alfred Reloaded sozusagen. Mhm. Wer weiß, vielleicht finden wir noch irgendwelche Sachen jemals und können noch eine Reloaded-Folge machen, aber das steht noch in den Sternen. Wer weiß, was da noch alles wartet auf uns.
Damit ist die heutige Folge zu Ende.
Genau, und wir haben aber auch noch Neuigkeiten. Für all jene, die vielleicht nicht viel auf Social Media unterwegs sind und auch mehr Infos über unsere Folgen haben wollen, können jetzt auf unserer Homepage auch noch mehr Infos zu jeder Folge finden. Also schaut einfach, wenn ihr Interesse habt, unter porzellanfuhre.at.
Der Ö3 Podcast Award 2024 läuft jetzt. Das heißt, die Nominierungsfrist geht noch bis zum 16. Februar. Und wir würden euch bitten, wenn ihr Lust habt, da uns ins Rennen zu schicken. Dazu, wenn ihr das gerne tun wollt, geht bitte auf Hitradio Ö3 und folgt einfach dem entsprechenden Link, um uns zu nominieren. Wir würden uns da wirklich freuen drüber.
Dankeschön.
Aber auf jeden Fall danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum Schluss dabei wart. Wenn sonst noch Fragen oder Anmerkungen anstehen, bitte einfach unter porzellanfuhre.at an uns schreiben.
Oder geht auf Facebook, TikTok oder Instagram, auch unter porzellanfuhre. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.
Baba.
Wiedersehen.
Und für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, noch viel Spaß mit unseren Outtakes.
Detektivarbeit, sag ich noch. Detektivarbeit. Ich bedanke mich bei Angela Lansbury und Mord ist ihr Hobby.
Ruhe in Frieden.
Und
Rest in Peace.
Und natürlich Tom Tum und Thomas
genau.
Die noch unter uns, weil.
Oh ja.
Und Fritz Phantom. Und Dr. Gruselklatsch, den fand ich besonders gut. Ich möchte mich heute nicht wieder
schämen.
Genau. Müssen. Ja, ist schon wieder schwierig, muss ich sagen. Ist schon wieder schwierig. Ich habe es so gut begonnen und jetzt ist schon wieder vorbei.
Wartet kurz. So, jetzt.
Entschuldigung. Da reißt mir das Ohr auseinander, wenn ich das dann anhöre. So, bam, bam. ja, wie sagt man?
Moment
war... Augenblick war in dem Moment verpufft.
Verpufft.
Nein, also das heißt, ja, also, ich muss zurück zu meiner Mama.
Wenn man mit der Mama anrückt, dann ist wenig Romantik drin in aller Regel, das stimmt schon.
Liebestipps von Willi.
Ja, oh ja, das ist die Mama aus dem Spiel, ich sage euch das. Also, und wie groß diese Liebe wirklich war oder dieses...
Überdimensional groß.
Überdimensional groß.
Groß, groß.
Monumental.
Also warte, dass er dann heiratet, also ein zweites Leben beginnt. Hör auf, ich höre dich.
Ich hab's nur gesehen.
Ja, also warte.
Und seine Liebe zementiert.
Du bist gar nicht hilfreich, weil es momentan seine Liebe zementiert.
Kannst du das bitte beschreiben für die ZuhörerInnen, was du gerade gemacht hast?
Groß
und lang. Und spitz. Spitz, das ist so schrecklich.
Vor allem, er hat immer gesagt 1 zu 1. Ich war immer Maßstab 1 zu 1.
Also, nimm mich zum Mann.
Sogar Schulden habe ich gemacht. Und er hat viele Schulden gemacht. Warte.
Schulden habe ich gemacht.
Auf nimmer wiedersehen. Und wenn sie fort sind, dann bleibt ein Loch. Und wenn sie wiederkommen, ist es immer noch 2, 3, 4. Gott sei Dank, hast du gar nicht gesungen,
kennt
die Folge.
Kennt
das
wer?
Ich
hört ihr die Regenwürmer husten?
Ja, das kenne ich.
Das ist das Lied. Also in dem Tagebuch, nein, im Tagebuch der Hof, nein. Entschuldigung, das ist jetzt...
Ja, das machen wir das nicht jetzt. Jetzt.
Hallo. Achso,
ja?
Ich hatte noch eine Frage.
Achso, okay.
Gibt es zu den Briefen, gibt es dann... Gut, danke. Willi, du bist dran.
Passt.